damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast damals, Geschichte und Geschichten. Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg, heute haben wir so etwas wie das wandelnde Lexikon von Böblingen zu Gast.
Ach was, wer ist das denn?
Das ist der Hans-Jürgen Soestmann, ehemaliger Mitarbeiter des Stadtarchivs unter anderem, aber ein Heimathistoriker sondergleichen.
Jetzt sollten wir nur noch ein spannendes Thema für ihn haben, weil ich glaube, der kann zu vielen Themen was sagen.
Das geht vom Schloss bis zum Flugfeld beispielsweise. Dann lass uns doch heute mal mit dem Flughafen mit ihm beginnen.
Das ist eine sehr gute Idee, denn ich glaube, kaum jemand draußen an den Laptops oder der jetzt im Internet unsere Folgen hört, weiß, dass Böblingen mal der Landesflughafen war, vor echter Ding.
Wie? Landesflughafen?
Ja, da fragen wir ihn doch am besten einfach selbst mal.
So machen wir es. Hallo, Herr Soestmann. Flugfeld, ja, wie kam es denn überhaupt, dass Böblingen zu einem Flughafen kam?
Naja, das hing ja dann mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. Das Reich hat festgestellt, mehr oder weniger, dass die Feinde Flugzeuge hatten und sie selber keine. Mhm. Und dann gemerkt haben, dass man mit dem Flugzeug einiges anfangen kann und haben dann ein Ministerium gebildet, wo sie dann mehr oder weniger den Aufbau einer Luftwaffe, könnte man sagen, in die Wege geleitet haben. Und dazu fehlten natürlich Flugplätze für die Ausbildung. Und da gibt es gleich mal eine nette Anekdote. Die haben einen preußischen Offizier nach Bayern geschickt. Und der sollte dort mit dem bayerischen Ministerium Verhandlungen aufnehmen, wo man einen Flughafen bauen könnte. Und die Bayern, die haben den gleich wieder zurückgeschickt und haben gesagt, mit einem Preußen unterhalten wir uns nicht. Und das ergab dann auch nachher, dass man vorsichtig war und nach Böblingen oder nach Stuttgart mehr oder weniger einen Offizier geschickt hat, der aus dem Schwäbischen kam. Und zwar, glaube ich, aus dem Remstal irgendwie. Und der war früher schon beim Königin Olga Regiment. Mhm. Und der kam dann hier runter und hat dann Verbindung aufgenommen und hat sich dann einige Gegenden angeschaut. Und die zweite Anekdote war ja dann, dass er nach Böblingen kam und dieses wunderschöne Gelände gesehen hat. Es war ja Sommer, es war schön warm und ja, gleich begeistert war. Und mit dem Bürgermeister Kraut gleich Verbindung aufgenommen hat. Die Böblinger waren eigentlich auch gleich angenehm interessiert. Ja, und dann hat er sich mit dem Kriegsministerium, mit dem Kriegsminister Marchtaler in Verbindung gesetzt. Die haben das Gelände dann angeschaut und haben festgestellt, jawohl, das ist das Richtige. Was nachher kam, war dann, wo das Gelände eingerichtet oder wo die Kaserne eingerichtet war, dass dann in einer Regenperiode sich herausgestellt hat, dass es Sumpfgelände war.
Und das, damit haben sie vorher nicht gerechnet gehabt.
Da haben sie natürlich nicht recht gerechnet und die Böblinger, entweder haben sie es verschwiegen, ja, oder was weiß ich, weil die Bevölkerung wusste ja, dass das Gelände feucht war.
Dann wurde das halt so nachträglich entwässert noch.
Ja, ja, da kam dann hauptsächlich die Firma Baresel kam da ins Spiel und die hat dann die Entwässerung genommen und dann kamen natürlich auch die französischen, italienischen Kriegsgefangenen nach Böblingen und die wurden natürlich gleich eingesetzt für die Drainagearbeiten.
Als das später dann Militärflughafen war, dann waren ja bis zu 3.500 junge Leute vor Ort, in einer Stadt, die damals ungefähr 6.000 Einwohner hatte. Das hat doch einen großen Einfluss aufs gesellschaftliche Leben gehabt, oder?
Ja, auf alle Fälle. Es war, hat ja schon mal angefangen, dass ja gar keine Unterkünfte da waren. Also es mussten Die ganzen Fabrikgebäude, Säle, alles musste konfisziert werden, damit die Soldaten überhaupt untergebracht werden konnten. Also zum Beispiel Schönbuchsaal konnte nichts mehr stattfinden, weil der Saal voll war mit Fliegersoldaten. Die Firma Möbelrenz, die Firma Hoch, die Firma Hautana, alles wurde belegt, damit man die Leute unterbringen konnte. Und dann hat man ja durch die Firma Hofmeister in Böblingen hat dann die Baracken gebaut in Holz. Das war auch eine Fehlinvestition, weil man hinterher festgestellt hat, überall zieht es rein. Und dann hat man neue Kasernen gebaut, weiter vor, also so wie sie nachher noch standen in der Enzinger Straße. Und diese Kasernen wurden aber erst 18 fertiggestellt. Vorher war auch Darmsheim, Sindelfingen, überall hat man die Leute untergebracht.
18 fertiggestellt und 19 musste der Flughafen schon wieder aufgegeben werden wegen des Versailler Vertrags, weil dann durfte ja keine Militäreinrichtung mehr Bestand haben.
Nein, und die Baracken oder sagen wir mal die Kasernen, die neuen Kasernen, die hat dann mehr oder weniger Böblingen übernommen, um Notwohnungen
einzurichten.
Einzurichten, ja.
Es war aber nicht das Ende der Fliegerei in Böblingen.
Nein, natürlich nicht. Es war natürlich so, dass das Gelände dem Reich gehört hat. Und die Ideen, was man mit dem Gelände macht, und das war natürlich mehr oder weniger, dass man gesagt hat, wir müssen Industrie ansiedeln. Es geht auch um Gewerbesteuer. Und so hat man viele Verbindungen aufgenommen und es kamen auch Angebote von außen. Und die konnten praktisch alle nicht verwirklicht werden, weil das Reich immer noch die Hand drauf hatte und mehr oder weniger nicht wusste, was es damit macht. Ja. Interessant ist, dass dann, nachdem der Versailler Vertrag festgelegt hat, dass alles zerstört werden muss, dass dann doch einige Sachen verkauft wurden und nicht abgebrochen wurden. Zum Beispiel einige Hallen hat die Reichsbahn gekauft und dann hat die Werft, die auch erst 2018 fertiggestellt wurde,
1918,
die heute ja noch steht, die hat eine italienische Firma übernommen und diese hat Kleinfahrzeuge konstruiert, die aber von der Abgabe für die Firma nicht produktiv waren. Und dann hat die Firma Schwäbische Hüttenwerke diese Aktien gekauft und hat dann dort auch eine Produktion für landwirtschaftliche Geräte eingerichtet. Und dazu kam ja auch dann die Geschichte mit dem Ingenieur Wunibald Kamm. Er war ja bei Daimler, hat am Daimler-Rennwagen neue Konstruktionen gemacht. Und diesen Ingenieur hat die Firma Hüttenwerke zu sich geholt. Und daraus ist ja dann das berühmte Böblinger Auto entstanden, wo man dann 1926 auf der Automobilmesse in Berlin gesagt hat, das wird der zukünftige Volkswagen.
Was war das Besondere in dem Auto?
Erstmal war es eine Leichtbaukarosse, die bei Dornier gebaut wurde. Dann hat es Einzelaufhängungen gehabt. Also praktisch Neuerungen, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht bei anderen Fahrzeugen im Gespräch waren. Und es wurden drei Fahrzeuge hergestellt, die damals auch alle drei in Berlin auf der Messe waren und eins davon ist übrig geblieben, das hat er dann selber noch gefahren und steht heute im Deutschen Museum in München.
Und dann wurde aber nach dieser Industrieepoche sozusagen das ganze Gelände wieder zu einem Flughafen. Wie kam es dazu?
Naja, ich würde sagen, da hat auch der Wolf Hirt und Helmut Hirt eine Rolle gespielt, weil er schon immer auf dem Gelände gesagt hat, das muss, die Zukunft ist das Fliegen, Zukunft ist eventuell auch die Post und Zivilflug und das muss erhalten werden. Und das ging auch ins Ministerium und so hat man sich mit dem Gedanken getragen, wir müssen mit der Zeit gehen und es wird wahrscheinlich die Zukunft wird der Zivilflug sein. Und dafür haben sie wieder einen Flughafen gesucht, auch wieder verschiedenes Gelände um Stuttgart angeschaut. Aber da es in Böblingen ja schon Einrichtungen gab, dann ging man wieder zurück nach Böblingen und dann hat man ja die LUVAG damals gegründet und Böblingen ist gleich auf diese Schiene gefahren, weil auch nach dem Krieg waren noch Offiziere da und man hat in Böblingen eine Polizeistaffel eingerichtet, die ja zwar dann 21 aufgegeben werden musste, aber da war ein Palmer da, da war ein Hermann Weller da, die den Gedanken gleich hatten, Fliegen gehört auch die Jugend mit angesprochen. Und dann wurde 1924 erst die Württembergische Flugschule in Böblingen eingerichtet und die Böblinger haben dann auch gleich mitgespielt und haben den Entschluss gefasst, eine Halle zu bauen. Die war zuerst kleiner konzipiert, aber dann hat man gesagt, wir müssen gleich an die Zukunft denken und dann hat man die große Halle gebaut und hat sie der Württembergischen Flugsportgruppe zur Verfügung gestellt.
1924 wurde es dann Landesflughafen.
20. April 25 wurde es Landesflughafen.
Kann sich ja heute keiner mehr vorstellen, wenn man nach Echterdingen geht, um in Urlaub zu fliegen oder geschäftlich zu fliegen. Das war dann alles in Böblingen damals.
Ja, ja und dann gab es ja auch keine Stadtbahn, keine betonierte Stadtbahn, so wie man sie heute kennt. Das war ja alles Grasnarbe. Ja, und um diese Grasnarbe praktisch befahrbar zu haben, musste ja auch gemäht werden. Und wer sollte das mähen? Und dann hat man ja, in Böblingen gab es ja die großen Schäfereien von Haug und Essig. Und der Haug hauptsächlich, der hat seine Schafherde auf dem Flugfeld gehabt. Und die haben dann sozusagen die Mähung übernommen.
Und dann ging es in alle Welt.
Dann ging es natürlich in alle Welt. Ja, das wurde immer, der Flugplatz wurde immer dann mehr ausgebaut und Böblingen hat nachher zu den 5 größten deutschen Flughäfen gehört. Und in einem Bericht steht auch mal drin, es soll der schönste Flughafen in Deutschland gewesen sein.
Was sieht man denn von den früheren Gebäuden noch? Es sind ja noch welche erhalten auf dem heutigen Flugfeld.
Das erste Flugabfertigungsgebäude ist vorhanden. Da kamen wir lang nicht dahinter, woher das kam. Es hieß ja immer, es war eine nordische Blockhütte. Aber in der Zwischenzeit wissen wir, dass sie von Christoph und Unmark in Niesky in der Oberlausitz kam. Und diese Firma war die größte Holzbaufirma damals, die überall in ganz Deutschland Wohnhäuser gebaut hat und auch Hütten. Und soviel ich weiß, war der Plan für dieses Gebäude stand von einer Stuttgarter Architekturbüro. Und dieses Gebäude steht ja heute noch.
Da ist heute eine Gaststätte drin und unten drin ein Flugsimulator.
Genau, ja, genau. Und es war, die Amerikaner hatten dort ein Büro eingebaut für die Abfertigung der Fahrzeuge damals beim Reparaturwerk. Und dann stand es da und dann ist es immer mehr vergammelt. Und Gott sei Dank hat der Herr Dünkel, der die Motorwelt hier eingerichtet hat, dieses Gebäude übernommen und hat es dann restauriert. Und heute ist ja, wie gesagt, diese Gaststätte drin und man kann es wieder betrachten. Und dann kam 28, klar war das, der Flughafen wurde immer größer. Dann kam natürlich dazu, dass das kleine Häuschen zu klein wurde für die Abfertigung und dann hat man 28 diese heutigen Gebäude für die Flugabfertigung gebaut und hat sie dann glaube ich, 31 nochmal um ein Stück erhöht.
Das ist da, wo heute eben die Motorworld drin ist, genau. Und auch das Hotel mit dem Tower. Das ist noch der Original Tower,
oder? Das ist der
oder?
Original Tower, genau. Ja. Ja. Und da war ja auch der ein Sindelfinger-Chef von der Wetterwarte, das war der Herr Dinkelacker, der lange Jahre diese Wetterwarte betreut hat.
Im Tower drin?
Im Tower drin, ja.
Wie war es denn in der Zeit zu fliegen, wenn man dann von der Schweiz her kam und nach Böblingen eingeflogen ist?
Ja gut, der Anfang war natürlich zuerst mal diese Flugzeuge, wenn man die heute sieht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich selber da eingestiegen wäre. Aber das war wahrscheinlich etwas Neues und es gibt immer wieder neugierige Leute, die dann einfach sagen, da steige ich ein und fliege mit. Und am Anfang war es ja so, dass ja im ersten Jahr über den Winter der Flug eingestellt werden musste, weil die Flugzeuge keine Heizung hatten. Ja, und wenn Sie jetzt sich vorstellen, die fliegen jetzt von Böblingen nach Zürich über die Alpen, dann wären die Leute wahrscheinlich fast erfroren. Und so hat man erst wieder dann im April des nächsten Jahres angefangen mit dem weiteren Flugbetrieb.
Man konnte damals, glaube ich, auch die Fenster aufmachen im Flugzeug.
Ja, ja.
Das waren so Schiebefenster.
Ja.
Das heißt, wenn es einem schlecht geworden ist, hat er keine Tüte gebraucht, sondern hat zum Fenster rausgeguckt, oder?
Ob das so war, weiß ich nicht. Aber ja. Auf alle Fälle war es auch sehr, sehr laut drin. Ja. Also ich bin vor Jahren mit der U-52 geflogen und vor allem, wenn sie startet, das ist ein unwahrscheinlicher Lärm gewesen, hat sich dann nachher wieder etwas gelegt, aber mit Unterhalten und so war kein großer Erfolg da drin.
Ab und an sind ja ganz besondere Ereignisse auf dem damaligen Flughafen gewesen. Also zweimal kam ja zum Beispiel der Zeppelin vorbei.
Ja, 29 und 31 war der Zeppelin da. Das war natürlich die Sensation. Das war natürlich auch in ganz Deutschland bekannt und die Reichsbahn hat extra Sonderzüge eingesetzt. Es waren also jedes Mal über 100.000 Leute da, die rund um den Flugplatz, auf den Gebäude, selbst auf dem Goldberg überall oder Galgenberg überall, wo man den Flugplatz sehen konnte, sind die Leute praktisch geströmt und haben sich dieses Spektakel angeschaut. Ja.
Bei einer Einwohnerzahl damals von ungefähr 10.000. Ja. Das heißt also, das Zehnfache der Leute kam, um das mitzuerleben. Ja. Unglaublich.
Vielleicht nochmal zurück auf den Verkehrsflughafen. Von Böblingen aus, oder umgekehrt, Böblingen war ja auch ein sehr wichtiger Punkt für die Post, der Flughafen. Vielleicht können Sie da nochmal was erzählen.
Ja, das war natürlich, in dieser Zeit hat man versucht, über die Meere zu kommen. Und da gab es verschiedene Ansätze und dann gab es die Frage, wie kommen wir nach so schnell wie möglich nach Südamerika? Da war natürlich die Post über den Zeppelin gesichert, aber das hat fast 14 Tage gedauert, bis die Post dort ankam. Und dann hat man 1934 die Idee gehabt und auch umgesetzt, dass man mit dem Schiff nach Afrika, mit dem Flugzeug nach Afrika fährt oder fliegt und von dort über den Atlantik nach Südamerika. Aber das Benzin hat ja nicht ausgereicht, also hat man in der Mitte ungefähr von der Strecke ein Schiff positioniert, das eine Katapultanlage hatte. Und so ist man, hat man in Böblingen die Post gesammelt, ist von Böblingen nach Barcelona, von Barcelona nach Afrika geflogen und hat dort die Post umgeladen in ein Wasserflugzeug, in eine Do und ist dann von dort zu dem Schiff geflogen. Dort wurde das Flugzeug aufgenommen mit einem Kran, wurde wieder vollgetankt, wurde auf die Abschussrampe gesetzt und dann sozusagen abgeschossen und ist nach Rio de Janeiro abgeflogen. Und so kam die Post dann innerhalb von 4 Tagen anstelle 14 Tagen.
Berlin, Böblingen, Barcelona, Brasilien.
Ja, genau. Ja.
Ein Name, der untrennbar mit der Fliegerstadt Böblingen verbunden ist, ist natürlich der Hans Klemm, einer der großen Flugpioniere hierzulande.
Ja, gut. Für Sindelfingen interessant, dass er natürlich zuerst bei Daimler war. Er hat ja gar nicht mit der Fliegerei zu tun gehabt am Anfang. Er war ja Bauingenieur und kam nur durch die zur Fliegerei, dass die Firma Dornier einen Spezialisten gesucht hat, einen Statiker. Mhm. So kam er zu Dornier und so kam er das erste Mal eigentlich mit Fluginstrumente in Verbindung. Dann war er aber nicht lange dort, sondern sein ehemaliger Studienkollege Heinke hat ihn geholt in sein Werk nach Bremen. Und dort hat Klemm dann buchstäblich das erste Flugzeug konstruiert. Ein Wasserflugzeug, mit dem der spätere bekannte Flieger Christiansen sogar einige Abschüsse im Ersten Weltkrieg tätigen konnte. Mhm. Und von dort ist er dann, ja, man muss eigentlich sagen, seine Frau hat war ein Kind unterwegs und sie wollte aber dieses Kind in Stuttgart, in ihrer Heimat, auf die Welt bringen und deshalb sind sie wieder zurück nach Stuttgart. Und dann hat ihm ein Freund den Tipp gegeben, dass Daimler einen Ingenieur sucht. Und dann hat er sich bei Daimler vorgestellt. Das Gespräch hat 2 Stunden gedauert. Und dann hat er selber gesagt, und dann habe ich mein Posteket. Und so kam er zu Daimler. Und Daimler ist ja bekannt gewesen, dass er auch ein weiteres Werk gesucht hat für seine Flugmotoren. Und dadurch, dass der Flughafen in Böblingen war, hat man dem Daimler angeboten, er soll sich mit Sindelfingen in Verbindung setzen. Und so kam natürlich auch Daimler zu Sindelfingen. Und dann ist praktisch Daimler und Klemm dann mit der Fliegerei verbunden, weil Daimler ja in Sindelfingen auch Flugzeuge zum Teil gebaut hat und in Lizenz hergestellt hat. Hauptsächlich auch wieder von Dornier.
Der Hans Klemm hat ja dann nachher sein Leichtflugzeug entwickelt, dass er so ein Volksflugzeug werden sollte.
Ja, er hat ja 2 Flugzeuge bei Daimler noch entwickelt. Ein Beobachtungsflugzeug und ein Jagdflugzeug. Die sind bei der Prüfung in Berlin-Adlerhorst so gut angekommen, dass man gleich eine Bestellung aufgegeben hat. Aber die Bestellung kam halt auch erst Ende 18 bei Daimler an und dann war der Krieg zu Ende. Und dann musste man ja auch die Flugproduktion einstellen und Daimler wollte Klemm behalten und hat ihm den Vorschlag gemacht, dass er sozusagen dann Chef des Karosseriewerkes wird. Und da gab es mit den Arbeitern ein Problem, weil Klemm halt Konstrukteur und hat immer gleich weitergedacht und hat sich orientiert an Amerika, an Ford, die schon Fließbänder eingebaut hatten. Und sowas wollte er auch einführen. Und dann gab es einen Protest, aber Daimler hat sich dann auf Seite von Klemm gestellt und hat diese Modernisierung auch dann in Sindelfingen eingesetzt. Klemm hat aber die Fliegerei nicht losgelassen. Er hat mit der Zeit wieder seine Konstruktionspläne rausgeholt, hat zu Hause überlegt. Und so kam es dann, dass er den Vorschlag gemacht hat, doch dass Daimler auch wieder Flugzeuge baut. Und dadurch, dass die Halle ja noch da war, wo Daimler früher die Flugzeuge gebaut hatte, hat man dann dem Klemm gestattet, dass er nebenher zuerst mal auch seine Flugzeuge bauen darf.
Die waren ja nachher sehr beliebt. Also es gibt Geschichten, dass Beate Use, die ja eine erfolgreiche Fliegerin war, oder auch Heinz Rühmann mit diesen Maschinen geflogen sind und zum Teil auch in Böblingen waren und sich die Maschinen angeguckt haben und sie ausprobiert haben. Ist das richtig?
Ja, man sagt ja praktisch, der, wo damals in die Fliegerei eingestiegen ist und sich auch nachher ein größeres Motorflugzeug gekauft hat, der hat auf Klim geschult. Ja, Klim hat ja eine eigene Flugschule gehabt und dadurch war Klim so bekannt. Und dann kamen natürlich die großen, also späteren großen Flieger und Fliegerinnen, die einfach diese Sportmaschine getestet hatten und gesehen haben, es gibt nichts Besseres. Und dann gab es ja die großen Reisen in die Welt von Elly Beyenhorn, König von Warthausen und wie sie alle heißen, haben ja mit Klemmmaschinen Weltflüge gemacht. Und dadurch wurde natürlich die Firma Klemm und diese Klemmflugzeuge immer mehr bekannt.
Dann hat wieder der Krieg alles beendet auf dem Flughafen.
Ja.
Böblingen.
Das war ja dann noch das Klemm, dass das Reichsluftfahrtministerium nicht mehr wollte, dass die Firma Flugzeugbau Klemm in Böblingen stationiert wird, wegen zu Nähe von Frankreich. Hm. Und deshalb sollte Klemm ein anderes Werk aufbauen und mehr oder weniger im Osten. Und dann kam ja dieses neue Werk in Halle. Und als dann Klemm das Werk dort aufgestellt hat, wurden keine Klemmflugzeuge dort gebaut, sondern einfach Heinkel und Fokker Flugzeuge und so weiter und so fort. Und dann kam Klemm wieder zurück und dann war aber mehr oder weniger, dass das Reich brauchte Kampfflugzeuge und keine Sportflugzeuge und da wurde die Produktion immer mehr gedrosselt. Und das Tragische ist ja dann 1943, dass das Reichsluftfahrtministerium beschlossen hat, diesen Raketenjäger, der von Lippisch ja konstruiert wurde, in Böblingen zu bauen. Und Klemm war nicht mit einverstanden und ist dann einfach aus dem Werk zurückgetreten. Man hat ihn für verrückt erklärt, weil er auch aus der Partei ausgetreten ist. Aber er hat nachher Hausarrest bekommen. Und als 1944 das Werk in Böblingen zerstört wurde, wurde die Produktion nach Ebhausen verlegt. Und dann hat im April 1945 hat die Firma Klemm noch den Auftrag bekommen, sie muss Richtung Alpenfestung marschieren, und zwar Richtung Bregenz, sollte da ein neues Werk übernehmen. Und dann sind sie mit, wie ich aus einem Tagebuch erfahren habe, mit ungefähr 50 Fahrradfahrern und einigen Autos losmarschiert und kamen im Endeffekt bis nach Oberbayern, nach Wetzlers und wurden dann dort von den Amerikanern empfangen.
Zu der Zeit war ja aber der Böblinger Flughafen bereits wieder Militärflughafen, kein Zivilflughafen mehr.
Nein, es war ja dann, dass ja schon 1933 festgestellt wurde beim Reichsluftfahrtministerium, dass Böblingen Militärflughafen wird. Und das wurde ja dann 1939 dann auch umgesetzt. Dann wurde auch der Landesflughafen umgesiedelt nach Echterdingen. Und Böblingen wurde wieder Militärflughafen. Bis 1945.
Genau, und dann war es vorbei, die Geschichte dort.
Dann war es vorbei, ja. Dann kamen die Franzosen, dann kamen die Amerikaner. Und die Amerikaner haben dann mit der Firma Kessler das größte Reparaturwerk hier in Böblingen eingerichtet, wo die ganzen militärischen Fahrzeuge vom Jeep bis zum Panzer alle buchstäblich bis auf die letzte Schraube auseinandergebaut wurden und wieder neu zusammengebaut wurden und dann an die NATO-Staaten verkauft wurden.
Und dann haben, als die Amerikaner das aufgegeben haben, haben es die Städte gekauft und das entwickelt, was man heute sieht.
Ja, das war ja dann 92, wurde dann sozusagen die amerikanische Fahne eingezogen. Und dann kam das große Fragen, was macht man mit dem Gelände? Auch da gab es wieder Angebote. Aber dann haben doch mit der Zeit die Städte, beide Städte gemerkt, das ist ein lukratives Gelände, vor allem für Gewerbe. Und so wurde nach und nach dieses neue Flugfeld dann eingerichtet.
Wunderbar.
Dann vielen Dank, Herr Sostmann.
Ich hätte noch ein paar Anekdoten. Das heißt, interessant ist ja auch, dass ja da unten jetzt nicht nur Technik passiert ist, sondern dass ja Leute gelebt haben und so.
Ja. Und wer hat denn dort gelebt?
Naja gut, es war zum Beispiel diese ehemaligen Kasernen. Mhm. Dort waren ja Fluglehrer untergebracht, dort waren Familien untergebracht, die auf dem Flughafen gearbeitet haben und so weiter. Ja.
Das war in der Enzinger Straße.
Das war die Enzinger Straße oder Palmer Straße hieß ja früher. Ja. Und da war zum Beispiel, gab es ja auch die Firma Soldenhoff, die dieses schwanzlose Flugzeug gebaut hat. Und mit dieser Firma kam ein Fluglehrer Riediger nach Böblingen, der auch nachher mit dieser Soldenhoff-Maschine den Weltrekord geflogen hat. Und der hat da in der Enzinger Straße gewohnt und sein Sohn, mit dem hatten wir Verbindung, der hat uns zum Beispiel erzählt, die haben einen Schäferhund gehabt. Und der Schäferhund, der ist so gern geflogen und konnte immer, wenn das Flugzeug offen war, da war scheinbar eine kleine Leiter dran, und dann konnte der schön da reinmarschieren und hat sich irgend unter einem Sitz versteckt. Und dann hat die Familie zwischendurch immer wieder einen Anruf bekommen von Berlin oder von Barcelona oder sonst. Wir haben euren Hund wieder entdeckt. Wir bringen ihn in den nächsten Flugzeug zurück. Und dann, damit es nicht mehr passiert, wurde am Flugzeug eine Wache aufgestellt, die praktisch dann aufpassen soll, dass der Hund nicht wieder reingeht. Und ob es damit zusammenhängt, man weiß es nicht. Auf alle Fälle hat der Herr Riediger erzählt, der Hund hat nachher, nachdem er dann nicht mehr mitfliegen konnte, die Angewohnheit gehabt, er hat ja gesehen, dass die Leute, die mit dem Flugzeug zu tun hatten, eine Uniform anhatten. Und wenn die mal wieder zusammenstanden und so, und dann ist er vorbeigelaufen und hat kurz den Fuß gehoben und hat die Uniform angepinkelt. Und es gab den zweiten Ärger. Und dann ist allerdings in Anfang der 30er Jahre ist er versetzt worden nach Freiburg. Und dadurch ist das aufgelöst worden, die Geschichte.
Der Hund nicht mehr da. Aber vielleicht sagen Sie noch was zu diesem Soldenhoff-Flugzeug, weil das war ja schon eine ganz besondere Marke.
Ja, es war schon durch den Segelflug und auch durch den Lippisch. Der Lippisch war immer schon begeistert für schwanzlose Flugzeuge und hat damals schon Segelflugzeuge konstruiert. Und dann gab es einen flugbegeisterten Flieger Espenlaub. Auch der hat ein schwanzloses Flugzeug konstruiert, aber einfacher wie der Soldenhoff. Soldenhoff war eigentlich ein Künstler, der aber die Idee hatte mit diesem Fliegen und mit diesem schwanzlosen Flugzeug. Und der hat angefangen in Berlin, nachher in Düsseldorf. Und in Düsseldorf hat der Espenlauf dieses Flugzeug eingeflogen und hat festgestellt, es ist besser wie seins. Soldenhoff ist dann von Düsseldorf weg und kam nach Böblingen und hat Räumlichkeiten bekommen in der ehemaligen Contessa an der Sindelfinger Straße und hat da dann praktisch dann diese Flugzeuge konstruiert. Das erste hat noch einmal Espenlaub eingeflogen und das zweite nachher dieser Herr Riediger. Und es ist das letzte Exemplar, hat er dann, als er wieder zurückging, in die Schweiz, ist heute im Technikmuseum in Lugano.
Eine geniale Idee, die sich nicht durchgesetzt hat.
Ja, aber es sind ähnliche. Zum Beispiel hat später Horten. Ja, Hitler wollte ja immer, dass Langflugzeuge gebaut werden, die Amerika angreifen können. Und dadurch hat Horten ja dieses, kann man fast sagen, auch fast schwanzlose Flugzeug konstruiert. Und vor Jahren haben ja die Amerikaner festgestellt, nicht sie haben dieses Flugzeug konstruiert, sondern Horten, und sie haben es mehr oder weniger dann verbessert. Mhm. Ja. Oder nicht, war auch zum Beispiel, die Friseure sind ja immer neugierig. Und der Richard Kopp ist ja hier auch in Böblingen bekannt als Kopperbuhle und so weiter und so fort. Und der war auch auf dem Flugplatz als Fluglehrer. Und er kam mal zum Friseur, und weil die Friseure immer neugierig sind, war scheinbar bekannt, dass in der Nacht ein Flugzeug abgestürzt ist. Und dann hat er natürlich den Kopf gefragt, was ist los, was ist passiert und so. Ja, sagt der Kopf, Ja, es ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja. Und ja, und dann wurde der Friseur neugierig und hat dann gesagt, ja, und wie und was? Gab es auch Tote? Und dann hätte der Kopf gesagt, ja, 5 und 10 musste man notschlachten. Das heißt, diese Arado, die da abgestürzt ist, ist in eine Schafherde reingeflogen. Und dadurch waren die Schafe tot. Und der Friseur hat gemeint, das wäre... Ich habe heute früh noch gelesen, gab es natürlich auch Abstürze von Flugzeugen. Und eins war tragisch. 1937 ist ein Flugzeug beim Start verunglückt. Und zwar konnte es irgendwie nicht heben, ist abgedriftet in diese Enzinger Straße. Mhm. Dort saß eine Familie gerade beim Mittagessen und die hören auf einmal einen Motor, der immer näher kam. Und dann sehen sie auf dem Gebäude gegenüber, dass ein Flugzeug herkommt. Das blieb dann am Dach hängen, hat die Tragfläche abgebrochen und hat sich dann gerade gestellt und kam im sogenannten Messerflug auf dieses Gebäude zu und ist in dieses Gebäude reingebrochen. Zwei, der Pilot, glaube ich, und ein Gast lagen nachher in den Betten tot und 4 Passagiere wurden verletzt und kamen dann ins Krankenhaus. Mhm. Und die Experten meinten nur durch diesen Messerflug, dass der nicht so rein ist, sondern ja, praktisch so rein ist, ist die Familie am Leben geblieben.
Okay, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Soos.
Ja, gern geschehen.
Wow, das war jetzt aber wirklich spannend. Da waren Geschichten dabei, die ich selbst auch noch nicht kannte. Wie ging's dir?
Ja, spannend. Zunächst ganz hoch in die Höhe mit den Flughafengeschichten. Jetzt sind wir wieder gelandet und dann stellt sich die Frage, was machen wir als nächstes?
Ja, das verraten wir jetzt aber noch nicht. Wir verraten nur so viel. Einmal im Monat gibt's hier einen Podcast damals. Geschichte und Geschichten.
So machen wir es.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.